Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Es ist wieder soweit. Wir haben das Branchen-Update fürs zweite Quartal mit dem lieben Peter Vosshage für euch. Peter, schön, dass du da bist.
Moin, Christoph. Super, dass wir uns wieder hier zusammensetzen. Q2 ist rum, gefühlt. Das Gewitter zieht weiter über die Branche. Einige, die sind schon dabei zu gucken, was übrig geblieben ist nach dem Gewitter und kommen so langsam wieder aus den Startlöchern. Andere haben das Gewitter gerade über sich und darüber wollen wir heute erzählen. Wir haben ein paar spannende Insights dabei und wir wollen auch gleich anfangen mit so einer Nachlese von den beiden großen Veranstaltungen, die im Q2 waren, Altenpflegemesse Altenheim Expo oder Care and Living und auch so ein Stimmungsbild zeichnen, was wir da gesehen haben. Und ich glaube, deswegen der Vergleich mit dem Gewitter war ganz gut. Wir haben auf der Altenpflegemesse 4 Hallen gehabt. In 2 Hallen fand ich, war die Stimmung ausgelassener als in 2 anderen Hallen. Da, wo viel mit Hardware, viel mit Investitionsgütern gehandelt wird, da war die Stimmung bei weitem nicht so gut wie bei den Kollegen, die mit den digitalen Themen unterwegs sind, so wie Christoph auch. Und ja, das belastet uns natürlich auch persönlich. Ne? Auch bei pflegemap.com hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Merken wir natürlich, dass weniger investiert wird in die Pflege. Das wird uns alle betreffen. Wollen wir eigentlich nicht. Und deswegen sind wir hier auch angetreten und wollen Insights geben und wollen auch zeigen, wie es vielleicht anders geht. Gute Beispiele von Betreibern, die wir gesehen haben oder von coolen Startups, damit die Reise wieder weitergehen kann und wir wieder mehr entwickeln und investieren in die Pflege.
Ja, Altenpflegemesse kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Also so gerade die Hallen mit Möbeln und Bettenherstellern und so weiter, da hatte ich auch das Gefühl, dass die Stände kleiner, teilweise gar nicht besetzt waren und die Stimmung generell nicht so gut war. Bei uns in der Tech-Halle, ja, hast du auch recht, da ist gewissermaßen hier und da auf jeden Fall Aufbruchstimmung. Also zumindest, wenn ich mal schaue, wer standen neben uns? Also neben uns beim Caretable standen ja zum Beispiel Voice und Mio. Dann war in der Nähe noch Bringnisen und auch die Supernursen. Das sind ja eigentlich alles mal kleine Startups gewesen, die ganz klein angefangen haben. Das war so die Feststellung bei dem Ganzen. Und mittlerweile da auch wirklich gute, schicke, große Messestände besetzen. Also aus den kleinen Startups sind mittlerweile auch Unternehmen geworden. Und das trotz aller Widrigkeiten in dieser Branche, weil machen wir uns nichts vor. Die Refinanzierungssituation für digitale Lösungen, habe ich gerade letzte Woche auch bei einer Veranstaltung der Stadt München drüber gesprochen. Das ist weiterhin eigentlich ein Graus. Mich wundert es manchmal, dass da überhaupt digitale Lösungen einen gewissen Reifegrad, also auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit erreichen mit so einer ungeklärten Refinanzierungssituation. Auf der Altenheim Expo war ich selbst nicht. Da wurde ja auch Betreiber des Jahres zum Beispiel gewählt. Peter, du warst, glaube ich, da. Wie war denn da das Stimmungsbild? Das ist ja investorenlastig in diesem Fall.
Sehr investorenlastig. Die ganzen Bauträger, also gesagt, die Immobilienbranche der Pflege ist in der Regel da. Also man hat gemerkt, dass es, ich sag mal, ein bisschen weniger los war. Wir haben uns mal den Spaß erlaubt und die Teilnehmerliste durchgezählt, einfach wie viele Teilnehmer letztes Jahr da waren und wie viele dieses Jahr. Das ist jetzt auch kein Bashing, sondern es ist am Ende so, dass die Kapazitäten auch gebraucht werden. Wir brauchen die Kapazitäten im Management, um die Probleme zu lösen, die wir auf der Fläche haben. Und dann kann ich teilweise eben solche Veranstaltungen nicht besuchen. Und das haben wir gemerkt. Also die Vermieter sind ja angestrengt. Manche sind besser durchgekommen als andere, weil eben, wenn der Betreiber strauchelt, strauchelt auch der Vermieter. Am Ende muss ich mit der Miete mein Objekt refinanzieren und da gab es viele Gespräche und nicht immer ist man dann der gleichen Meinung und das hat man schon gemerkt. Also ich fand, letztes Jahr war die Stimmung, muss man sagen, noch schwieriger. Dieses Jahr war es okay, wir haben uns mit der Situation abgefunden. Es gibt auch wieder positive Signale. Also teilweise ist im stationären Bereich die Refinanzierung auskömmlicher. Das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Aber wir haben natürlich Narben und Wunden und wir merken, dass Teile der Struktur, die wir gebaut haben, bestimmte Objekte, die nicht funktionieren, bestimmte Regionen, in denen ich Überkapazitäten geschaffen habe oder wo ich einfach schlichtweg die Leute nicht finde, um die Pflege zu gewährleisten. Und wir sehen gerade natürlich sehr, sehr viele Objekte, die zugemacht werden oder die neuen Betreiber finden. Also eine gewisse Restrukturierung und Konsolidierung im Markt. Was mein Gefühl ist, um das nochmal mit der Digitalisierung aufzugreifen, ich habe das Gefühl, dass trotz der ungeklärten Refinanzierung die Betreiber Digitalisierung als eine Lösung empfinden und bereit sind, aus dem Budget, was sie haben, was sehr begrenzt ist, aber trotzdem davon zu investieren in digitale Lösungen. Ne, weil das müsste ich ja nicht. Ich kann es ja auch einfach so lassen, wie es ist und weiter jammern. Aber wir sehen natürlich an allen Stellen, wenn ich mir auch angucke, was bei LinkedIn passiert, wie viele CEOs, Geschäftsführer, Gesellschafter, Betreiber sich rund um die Digitalisierung unterhalten, Statements setzen, klare Empfehlungen aussprechen auch. Wir arbeiten mit Voice, wir arbeiten mit Caretable, wir arbeiten mit Supernurse, wir arbeiten, das ist eine andere Liga. Also das finde ich ganz, ganz toll, dass wir bereit sind, trotzdem zu investieren, obwohl die Refinanzierung eben so ungeklärt ist. Und ich glaube, dass da jetzt so viel Druck entsteht, dass auch was kommen wird, weil die Testphase durch ist. Ne? Es entscheiden sich Leute bewusst, setzen es ein im größeren Maßstab. Und dadurch kann ich auch beweisen, ne, und dann muss ich ja ein bisschen bei der Kostenträger, dass es eine Entlastung bringt, dass es eine Qualitätssteigerung bringt. Und das ist eine Frage der Zeit und das wird jetzt nicht in der Geschwindigkeit kommen, wie wir es online merken können. Okay, das wird Pflege-Speed sein, aber es wird kommen.
Ja, ich würde mich da natürlich sehr drüber freuen, auf jeden Fall. Wer wurde denn eigentlich Betreiber des Jahres auf der Altenheim Expo? Das hast du noch gar nicht erzählt.
Ja, das war natürlich die Vidacura. Die kennen wahrscheinlich doch einige aus dem Podcast. Sehr, sehr groß geworden, die Vidacura, aber bis dato ohne eigene Webseite durchgekommen. Und die Kollegen waren da, glaube ich, also bestimmt mit 15 oder 20 Leuten angereist, haben das sehr groß gefeiert. Ja, wirklich ganz, ganz toll, dass sie das auch so zelebriert haben. Und es gab ein schönes Video, es gab drei Videos, die von jedem Betreiber waren wirklich gut gemacht, war viel Herzblut drin und eine schöne Gala in dem Moment. Und Vidacura hat ein sehr regionales Konzept, eher eine Clusterstrategie, wo die einzelnen Kooperationspartner oder Teile der Firma eben für sich als Marke stehen und Vidacura eher im Hintergrund, so wurde es auch dargestellt oder in den Nachgesprächen auch mir präsentiert. Und Vidacura fällt da gar nicht auf. Deswegen ist man da jetzt auch nach vorne gegangen, hat ein Logo entwickelt extra für die Auszeichnung und eine Webseite und ist natürlich schon ein nennenswerter Teilnehmer und coole Sache, dass das so.
Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Und dann bleiben wir auch gleich mal bei den Betreibern. Auch im Management hat sich ein bisschen was verändert. Es gibt ein paar Abgänge und ein paar neue Besetzungen. Also denjenigen, die ich jetzt am stärksten medial wahrgenommen habe, war der Weggang von Eva Lettenmeier von Corian. Was gab es noch?
Genau, bei Vitanas hat sich ein bisschen was getan. Die Frau Wittkamp und Frau Erdl sind jetzt alleinige CEO und CFO. Und Herr Schmidt ist in die Beiratsrolle gewechselt, auch seit 5 Jahren, glaube ich, bei Vitanas unterwegs gewesen. Und eine erfolgreiche Zeit da. Hinter sich sicherlich auch keine einfache Aufgabe. Also wir haben ja die ganzen Portfoliodaten der Betreiber und Vitanas ist ein Marktteilnehmer, der eben ja sehr viele Einrichtungen auch hat, auch Einrichtungen, die mit denen man eben, wo man investieren muss und wo, glaube ich, eine gute Situation, eine gute Management-Situation geschaffen wurde, stabile Ausrichtung. Genau, ansonsten bei der DFG, Herr Tabuk ist neuer CFO bei der DFG. Vielleicht da ein kleiner Schwenk in die Intensivpflege. Wir haben da eine Situation aktuell, die etwas beunruhigend ist auch. Deswegen dieses Bild mit dem Gewitter. In der Intensivpflege ist es so, dass aktuell viele Intensivpflegedienste keine neuen Verträge bekommen und auch keine Preisverhandlungen machen können, weil der Paragraf 132L neu, ich sag mal, geschaffen wurde oder die Bestimmungen in der Intensivpflege neu geregelt wurden. Und es gibt nur Übergangsregelungen und die Preise wurden im Grunde genommen jetzt auf mehrfach oder auf häufige Nachfrage und massiven Druck gewährleistet, die bestehen. Aber es gibt keine Neuverhandlungen und auch die Intensivpflege hat natürlich Tariflöhne, die jetzt teilweise zum Juli steigen. Und ich wurde da in einem Event eingeladen, wo eben sehr, sehr viele Intensivpflegedienste waren, die besorgniserregende Situation geschildert haben. Und man sieht eben, unsere Kassen sind angespannt und es wird alles beleuchtet, alles hinterfragt. Und die Betreiber werden auch da ein Stück weit im Stich gelassen, weil die Situation sehr, sehr unklar ist. Und ich muss natürlich meine Kosten finanzieren, meine Mitarbeiter bezahlen. Und auch da bin ich etwas beunruhigt, was die Situation in der Intensivpflege angeht. Es gibt Betreiber, die neue Verträge haben, aber viele eben in einer sehr, sehr unklaren Situation sind.
Zahlen, Daten, Fakten, Peter. Was hast du denn da mitgebracht? Also ich habe schon gesehen, eigentlich keine riesengroßen Neuerungen, also Baugeschehen bei den Pflegeheimen weiterhin mau. Betreutes Wohnen ist eher der Fokus aktuell der meisten Investoren. Gibt es da irgendwelche besonderen Auffälligkeiten?
Genau, also wir haben uns die Daten angeguckt und die Bautätigkeit ist immer ein Indiz dafür, was dann am Ende neu gegründet und neu eröffnet wird. Und wir sehen eben beim Bauen, dass die betreut Wohnen, Service-Wohneinheiten weiterhin, sag ich mal, auf einem guten Niveau weitergebaut werden, in Kombination auch mit Tagespflege. Auch Tagespflege hält sich einigermaßen stabil. Bei Pflegeheimen und auch bei Wohngruppen, interessanterweise, haben wir einen Abschwung der Bautätigkeit, der gemeldeten Bauprojekte, der gesichteten Bauprojekte, die wir analysieren. Und um mal so ein Niveau zu geben, beim betreuten Wohnen liegen wir bei Q2 bei 34 Bauprojekten, die wir sehen. In Q1 hatten wir noch 47 Bauprojekte. Das heißt, es ist immer noch ein gutes Niveau. Es ist höher als im letzten Jahr zur gleichen Zeit, doppelt so hoch. Aber auch hier sehen wir natürlich eine Entschleunigung. Und da kann die Nachfrage letztendlich, die wir alle kennen, die wir alle sehen am Markt, ist nicht der ausschlaggebende Grund, um zu bauen. Wir sehen eben trotzdem, Materialien sind teuer, die Arbeit ist teuer, die Baugrundstücke werden günstiger, aber die Situation ist trotzdem sehr, sehr schwierig und vor allem natürlich die Problematik, dass so viele Betreiber straucheln. Das heißt, wenn ich heute eine Immobilie baue, weiß ich gar nicht, wer betreibt die dann eben im Nachgang und kann die Mieten dann wiederum refinanzieren. Genau, ansonsten sehen wir bei den Neugründungen überall einen Abschwung. Bei der Tagespflege geht es noch einigermaßen. Auch bei den Pflegediensten ist es deutlich weniger. Wir haben ungefähr die Hälfte der Pflegedienste oder so. Wir haben den Juni sind wir noch am Auswerten. Das ist immer, gibt es immer noch einen kleinen Delay. Aber vielleicht werden es nachher so zwei Drittel der Vergangenheit. Auch da passiert weniger. Das heißt, da überall am Ende eine Konsolidierung und eine Zurückhaltung.
Ja, wie sieht es denn eigentlich bei den Insolvenzen aus? Also ich hatte jetzt zumindest medial nicht das Gefühl, dass die Insolvenzen so stark weitergehen wie zum Beispiel im letzten Jahr. Das hatten wir in der ersten Folge, also im ersten Quartalsupdate auch schon festgestellt, okay, das Insolvenzgeschehen hat sich ein bisschen entschleunigt, ist jetzt nicht mehr auf oder deutlich unter Vorjahresniveau, was die Anzahl der betroffenen Einrichtungen angeht. War das auch das, was ihr anhand der Zahlen feststellen könnt?
Genau, also man kann sagen, hier ist es stabil, auf einem für unseren Geschmack wahrscheinlich bei einem auf zu hohem Niveau, aber wir haben ungefähr dieselbe Anzahl an Plätzen, die betroffen ist. Wir haben im Q1 800 gehabt, jetzt sind es ungefähr 1000 und auch die Anzahl der Betreiber hält sich. Wir haben, um das mal vergleichen zu können, letztes Jahr in den beiden Quartalen hatten wir 150 Betreiber, die betroffen waren, in etwa. Jetzt waren es in beiden Quartalen ungefähr 30. Das heißt natürlich ein deutlicher Rückgang der Insolvenzen das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen und passt auch zu den Aussagen, die ich vom Markt höre, dass eben die Refinanzierung, die Verhandlungen sind sehr, sehr schwierig, auf jeden Fall, aber dass eben auch auskömmliche Resultate teilweise erzielt werden.
Ja, also es ist ein gutes Zeichen, dass es weniger wird mit den Insolvenzen, aber ansonsten muss man ja trotzdem sagen, auf Basis der Nachfragesituation am Markt ist es eigentlich jeder geschlossene Pflegedienst, jedes geschlossene oder betroffene Pflegeheim immer noch eins zu viel. Wir müssten ja eigentlich eher Kapazitäten hinzugewinnen.
Genau. Und das ist eben nicht der Fall. Es ist am Ende trotzdem noch eine hohe Bewegung. Also wir sehen schon noch viel Bewegung. Wir sind ja auch in anderen Märkten aktiv und die Pflege ist immer noch lebendig und gründet und baut. Aber wir sind weit weg davon, von den Zahlen, die wir eben aus den letzten 10 Jahren kennen. Und das sieht man eben auch in der Deal-Statistik. Wir haben eben Betreiber, die vielleicht auch sagen wir, ein bisschen unbekannter sind. Lucent Investment hat jetzt 3 Deals gemacht aus Insolvenzen heraus. Oft sind die Sachen auch, nicht bei Lucent unbedingt, aber oft sind die auch getrieben dadurch, dass eben auch Kreditgeber jetzt in eine Gesellschafterrolle kommen. Also da sehen wir wirklich viel Bewegung. Was natürlich dann wieder für die gesamte Industrie wichtig ist. Es gibt neue Entscheidungen, es gibt neue Inhaber, viele neue Geschäftsführer, Leute wechseln und in der Branche passiert was. Das hat einen Vorteil, natürlich, dass alles mal beleuchtet wird. Teilweise wird dann auch geguckt, was kann ich denn verändern? Und das hat natürlich wieder um Vorteile für Digitalisierer oder Prozessoptimierer, um da wieder Geschäft zu machen. Also man sieht schon, die Branche hat auch eine hohe Nachfrage, was Beratung angeht, was Prozessgestaltung angeht, was IT angeht. Und
man richtet sich halt neu aus. Also ich hatte ja zum Beispiel zuletzt die Mareike Lattweim vom Caritasverband Breisgau Hochschwarzwald bei mir im Podcast. Wer es nicht weiß, das ist ein Caritasverband oder einer der ersten, die auch in die Insolvenz gegangen sind. Und sie hat da eben ganz offen darüber gesprochen, okay, was waren die Hintergründe, wie hat sie das erlebt und vor allem auch, wie geht es weiter. Und sie hat einen sehr starken Fokus da, sie ist Abteilungsleiterin Altenhilfe, auf das Thema Prozesse neu strukturieren, weil das, was man da manchmal unter dem Staub findet, das ist nicht schön. Und damit zusammenhängt dann eben die Digitalisierung, die Konsequenzen von Kernprozessen, ja, den Fokus drauf gerichtet. Und ich glaube, das ist nun mal jetzt der Weckruf. Also wenn dann so eine Insolvenz bevorsteht, irgendwas muss sich ja ändern, da steht man nun mal an Scheideweg und viele schauen sich dann eben Prozesse und Digitalisierung an und das kann auch positiv sein, so schlimm wie die Insolvenz selbst ist.
Genau. Und wir haben da ja ein gutes Insolvenzrecht, eine gute Struktur. Wir sehen ja auch, das hatten wir beim letzten Mal schon besprochen, dass nicht so viele Plätze am Ende wegfallen. Es ist natürlich schade und wir vernichten natürlich auch Substanz, aber am Ende fallen nicht so viele Betten weg und die Betten, die wegfallen, die sind dann in der Regel auch nicht gut zu betreiben. Das heißt, auch in 4, 5 Jahren würde dann niemand kommen und sagen, ich würde das gerne betreiben. Das ist dann so, wir finden eine Bereinigung statt, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich gerne, dass wir mehr Kapazitäten entwickeln und wir sehen auch mittlerweile wieder in Anführungsstrichen normale Deals, also Deals, die Unternehmen, die nicht von der Insolvenz betroffen sind. Auch hier ist Auvictum wieder aufgefallen mit Herrn und Frau Barth. Und es gibt wieder Deals, es gibt dadurch natürlich auch wieder die Möglichkeit, in der Unternehmensnachfolge sein Erbe dann auch in neue Hände zu geben und natürlich auch die Rente damit, die sich die Unternehmer aufgebaut haben, dann wieder einzufahren. Ne? Weil wenn ich jetzt in der letzten Zeit sehe, wie viele Betriebe pleite gegangen sind, dahinter sind natürlich auch familiäre Schicksale. Ne? Leute, die ihr Unternehmen 20 Jahre aufgebaut haben und dann auf einmal in die Insolvenz gehen und dann leer ausgehen. Auch das ist ja eine Seite der Medaille. Und da sehen wir eben heute wieder in Anführungsstrichen normale Deals, die ja in der Regel dann so funktionieren, dass ich ein Jahresergebnis habe und dafür mit einem bestimmten Wert multipliziert wird und ich davon dann am Ende auch meine Rente bestreiten kann. Und auch das gibt es wieder. Das war eine Zeit lang wirklich fast ausgesetzt, dass jemand für den Betrieb Geld bezahlt. Ne? Und deswegen sind wir auch froh, dass wir auch neue Player im Markt sehen, Unternehmen, die sich trauen. Das ist, muss man fairerweise sagen, fast überwiegend in der ambulanten Pflege so. Die ambulante Pflege ist ein bisschen flexibler und dadurch trauen sich da Investoren eher rein.
Ja. Wer sind da neue Player, die euch aufgefallen sind?
Oxylis, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat 4 Pflegedienste von Corio übernommen und startet damit durch. Und Alzano Nord hat aktuell 3 Pflegedienste. Beide Player waren mir vorher nicht bekannt. Ich habe das jetzt mal einmal gespickt aus den Daten und sehe aber selber, weil wir eben auch viele Fragen haben von Unternehmen, die sich neu ausrichten wollen oder Investoren, die in die Pflege wollen oder Management, was im Grunde genommen in der Pflege investieren will und da auf der Suche nach geeigneten Unternehmen ist, sehen wir eben die Nachfrage nach ambulanten Touren. Und da entsteht noch sehr, sehr viel und man ist natürlich an der Stelle, wie gesagt, ein bisschen flexibler, auch auf teilstationäre Konzepte umzustellen und von daher ist der Markt da sehr, sehr lebendig und da sehen wir noch am meisten Neues.
Ja, Investoren und ambulante Pflege hast du ja gerade genannt, dass man sich eher da reintraut, weil man flexibel ist. Ich habe jetzt letzte Woche erst einen LinkedIn-Post gemacht, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, nicht ambulante Pflege, sondern generell, dass ich eben wenig Gründer und auch Venture-Capital-Investoren in die klassische Pflege, also vor allem Altenhilfe, reintrauen, aufgrund dieser unklaren Refinanzierungssituation digitaler Lösungen. Ne? Ich meine, machen wir uns nichts vor, auch wir beim Caretable, wir konnten jetzt zwar ein wirtschaftlich nachhaltiges Unternehmen aufbauen, aber auch nur, das ist schon eher unüblich, würde ich sagen, weil wir gleichzeitig die Finanzierung mit zu unseren Kunden bringen. Das heißt, Kunde findet Lösung cool, sieht die Mehrwerte dessen und dann sagt er nicht, okay, ich mache jetzt mein Portemonnaie auf, um das Teil zu kaufen, sondern das ist halt meistens nicht möglich, sondern macht ihr euch mal einen Kopf, wie wir uns das leisten können. So, das heißt, wir mussten bei uns jetzt intern zum Beispiel ein Fördermittelmanagement aufbauen. Ja, doch eher branchenunüblich. Das ist natürlich, wenn du damit zu einem Venture Capital Investor gehst und sagst, so, wie sieht's denn aus? Hast ein bisschen Geld für mich, damit ich hier ein Unternehmen in dieser Branche aufbauen kann? Weil ich habe da eine coole Idee für eine Lösung. Dann sagen die auch, du piepst ein bisschen. Also auf so einer unklaren Refinanzierungssituation, da kann ich dir doch kein Geld geben. Da sehe ich das Geld nie wieder. Wahrscheinlich nie wieder. Und das ist natürlich sehr abträglich für das generelle Innovationsgeschehen in der Branche, weil weniger Gründer, weniger Geld in Technologie heißt weniger Innovation in der Regel nun mal. Und vor diesem Hintergrund, wenn wir jetzt mal zu den Tech-Meldungen kommen, fand ich eine Meldung der letzten drei Monate sehr, sehr beachtlich, nämlich, dass der Jasper Böckel und das Team von Mio, also diese Kommunikations-App für die Pflege, es geschafft haben, 10,5 Millionen Euro von Risikokapitalgebern einzusammeln. Das ist eine Größe, das hat man, also man hat es schon gesehen, aber sehr lange nicht. Also das war zu Zeiten, als, ich sage mal, das Geld noch nichts gekostet hat, also vor 2 Jahren, als die ganzen Venture Capitalists vollkommen crazy waren und Deal für Deal gemacht haben. Da hat man das teilweise noch gesehen, da haben auch so smarte Uhren für ältere Menschen auf einmal ein paar, also über 20 Millionen Euro Investment bekommen, wo man sich gefragt hat, wieso? Und Mio hat es jetzt wirklich mit einem Produkt für die stationäre und teilstationäre Pflege geschafft, 10,5 Millionen einzusammeln. Ich hatte den Jasper Böckel, ist auch ein Wahnsinnsgründer, hier im Podcast dazu mal befragt, wie er sich da gefühlt hat, ob er da gedacht hat, hey, ich bin jetzt der König der Welt, als das Geld auf dem Konto war. Und da hat er ganz klar gesagt, vielleicht die ersten Sekunden, nachdem das Geld auf dem Konto ist, maybe, aber sehr schnell holt einen doch die Realität ein, weil dann dieses Geld natürlich auch Erwartungen wiederum geknüpft, ne? Hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass da irgendwann auch mal eine Rendite rauskommt und er investiert jetzt eben mit dem Geld sehr stark in Customer Service, in die Produktentwicklung und in den Aufbau der Marke und den Vertrieb. Also da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Ich bin gespannt, was die Kollegen wirklich im Endeffekt damit dann anfangen werden.
Ja, Wahnsinn. Das so. Ist eine tolle Nachricht, weil die Investoren damit ja auch bestätigen, dass der Markt gut ist. Ne? Weil wenn die Nachfrage im Markt durch die fehlende Refinanzierung gar nicht gegeben wäre und man nicht sieht, dass man über einen Hebel den Einrichtungen dann auch irgendwie einen Nutzen stiften kann, eine Effizienzsteigerung geben kann, dann hätte man dieses Geld nicht investiert und 10 Millionen ist für ein Pflegestartup extrem viel Geld. Ne? Also solch eine Runde, ja, kann ich mich ja nicht dran erinnern. WeCare war, glaube ich, ähnlich gut.
Wobei die ja auch nicht nur in der reinen Pflege sind, ne, sondern die bauen ja quasi so ein ganzes Ökosystem auf. Also es gibt sehr wenig Investitionen in dieser Höhe für ein teilstationäres oder stationäres Pflegestartup. Das muss man wirklich sagen. Und ich saß mal auf der anderen, also auch mal vor VCs, noch vor vielen Jahren, als wir überlegt haben, ob wir mit Caretable diesen Weg beschreiten. Und ich kann sagen, selbst in dieser Zeit war es nicht einfach, mit einem Pflegestartup, also 2021 rum, Geld zu raisen. Also da echt Hut ab. Ich bin gespannt, was bei rumkommt. Wir haben in der letzten Folge auch das Thema Pflegecampus schon mal kurz angesprochen, dass da ein Verkauf kurz bevorsteht. Man hat jetzt auf der Internetseite des Private Equity Betreibers Verdane, ich bin mir unsicher, wie man es ausspricht. Peter, weißt du es?
Ich glaube, Verdane sind aber Skandinavier. Verdane. Und vielleicht ist es auch noch ganz anders, aber ich habe es als Verdane jetzt abgespeichert.
Also tatsächlich, Pflegecampus wurde verkauft an Private Equity Unternehmen. Das zeigt auch wieder, ich meine, Private Equity, die investieren schon mal gar kein Geld, wenn da nicht irgendwo Cashflows wären. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das heißt, auch da wird scheinbar mit digitaler Lösung in der Pflege Geld verdient.
Das muss man auch sagen. Ja, eine der großen, ich sag mal, der guten Überraschungen gewesen auf der Altenpflegemesse, wenn man sich angeguckt hat, wie die Fortbilder, wenn man so möchte, die Supernurs, auch der Smart Aware und wer da alles noch war, wirklich sehr, sehr stark nachgefragt wurden. Ich glaube, der Kicker war am Ende, muss man leider sagen, Corona, weil natürlich da die Zusammenkunft nicht mehr möglich war. Dann gab es da einen sehr großen Nachfragehall und es hat sich dadurch einfach ein Knoten gelöst. Die Nachfrage ist entstanden und Auch wenn ich mir angucke, wie Supernurse den Stand da gebaut hat, also wie aktiv die waren, wie viel Trubel die gemacht haben, war richtig schön zu sehen. Und da liegt es ja auch klar auf der Hand, ne? Also das ist ja ein Bereich, den musste ich schon immer bezahlen. Und wenn ich das eben so lösen kann, dass die Leute eben unabhängig von Ort und Zeit ihre Fortbildung machen können, die sie machen müssen, ist das eine tolle Geschichte. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass die Startups sich darauf konzentrieren müssen, dass sie Dinge lösen, die richtige Probleme sind, die richtig fies sind für die Betreiber. Und dann gibt es da auch aktuell eine sehr hohe Offenheit und eine Gesprächsbereitschaft und auch eine Investitionsbereitschaft.
Ja, und ich meine, E-Learning hat sich jetzt einfach auch in der Branche als allgemein anerkannter Standard, glaube ich, etabliert. Und in ein paar Jahren wird man wahrscheinlich zurückblicken und generell sagen, was haben wir denn da eigentlich noch bis die 20er Jahre sowieso mit den Vor-Ort-Sachen veranstaltet, wenn da so offensichtlich die tiefhängenden Früchte waren. Also eine schöne Sache, eine andere Technologie, die sich natürlich rasant gerade etabliert, ist das Thema sprachbasierte Pflegedokumentation. Da gibt es zwei, ich würde sagen, für die Pflege- oder Altenhilfe relevante Player. Das ist einmal Voice, waren ja auch schon bei mir im Podcast, sind auch bei uns auf dem Event im September, Peter. Und Dexter, die haben eben auch eine sprachbasierte Pflegedokumentationslösung. Für die natürlich ganz, ganz wichtiger Hebel, die Integration in die bestehenden Pflegedokumentationssoftwaren. Und wir wissen, das ist nicht immer eine einfache Sache in diesem aktuellen Ökosystem. Voice war da zum Beispiel schon relativ weit und hatten jetzt auch verkünden können auf der Altenpflegemesse, dass es eben eine native Integration zwischen Voice und MediFox, also MD stationär quasi, da geben wird. Also kann man auch nur beglückwünschen, weil wir alle wissen, okay, viele Einrichtungen setzen eben gerade auf MD stationär, MediFox da an.
Das finde ich auch eine super Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte ich, glaube ich, bei dir beim Post auch letztens drunter geschrieben, dass diese Telematik-Infrastruktur dazu beiträgt, dass die Softwareanbieter etwas offener werden, was die Schnittstellen angeht. Und es gibt Gründe, warum man das nicht so gerne macht, auch als Softwarehersteller. Wir produzieren selber Software und man möchte natürlich da auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Robustheit als Software haben. Also nicht jeder sollte da reinschreiben dürfen, ne? Also das muss man schon können. Auf der anderen Seite ist eben die Software so, so wichtig, um Effizienz zu gewährleisten. Das heißt, jeder Anbieter muss da irgendwie ran. Und wenn es dann im Grunde im quasi Gutdünken des Softwarebetreibers ist, ob ich jetzt das bekomme oder nicht, dann ist das auch schwer für die anderen Softwareanbieter, für die Startups in diesem Ökosystem überhaupt klarzukommen. Und am Ende kann nicht jeder ein Apple sein. Und man muss eben dann auch überlegen, kann ich dann vielleicht mit einer Offenheit, mit einer Schnittstelle eben auch mehr Leistung am Kunden anbieten oder mehr Wert schaffen. Und von daher bin ich sehr, sehr froh, weil das vor 15 Jahren schon ein Thema war, dass die Schnittstellen langsam kommen. Die E-Learning-Betreiber haben Schnittstellen, Voice hat Schnittstellen. Es ist wirklich am Kommen und das hilft auch der Branche extrem.
Ja, es ist halt alternativlos. Also auch hier nochmal der Verweis auf die Episode mit der Mareike Lattwein. Ich habe sie dann mal ganz offen gefragt zu Schnittstellen und Pflegesoftware. Ist das für euch, wenn ihr jetzt nach einer neuen Software gucken müsstet, wäre das für euch der ausschlaggebende Punkt? Und dann hat sie gesagt, ja. Also in zukünftig, wenn sich dann nochmal für eine neue Pflegesoftware entschieden wird, sind diejenigen außen rennen, die keine offenen Schnittstellen bieten, weil, und also das deckt sich auch mit der Meinung von anderen, ich sag mal, IT-Lern und Betreibern eben, weil man eben sagt, hey, man kann sich in der heutigen Zeit keinerlei Overhead mehr leisten, zum Beispiel auch in der Verwaltung. Und wenn ich dann zwei Systeme habe und ich muss Daten von System 1 in System 2 bringen und das macht immer noch jemand händisch, ich muss dafür eine komplette Stelle schaffen, die mich auch im Jahr 40, 50, 60.000 Euro kostet, dieses Geld ist halt nicht mehr da. Das heißt, dieser Kostenoptimierungsdruck ist so hoch und deswegen müssen jetzt die Softwarehersteller mit den Schnittstellen nachziehen, weil ansonsten sind sie halt spätestens in 5 Jahren obsolet, dann sind sie raus aus dem Rennen, einfach nur aus Kostengründen, aufgrund der fehlenden Schnittstellen, weil man sich diesen Arbeit nicht mehr leisten kann. Das finde ich auch eigentlich eine positive Entwicklung, weil es eben für mehr Effizienz sorgt und nicht noch die wertvolle Ressource Mensch
und es wird
Sachen von Tabelle A in Tabelle B abtippen muss.
Es werden auch ganz neue Ideen entstehen. Also wir haben selber einen großen Verband hier in Deutschland, einen gemeinnützigen Träger, wo wir die gesamte Datenverwaltung organisieren, das Datenmanagement und wir sind darauf angewiesen, dass der Softwarehersteller dieses Verbandes, der größtenteils genutzt wird, dass der eben uns an die Daten ranlässt, um Ideen der Einrichtungen zu verwirklichen, die die Softwarehersteller selber gar nicht machen können, weil das ist wirklich nicht einfach, eine ERP-Software, also eine normale Standardsoftware für Pflege im Betrieb zu halten und da allen Wünschen gerecht zu werden. Und wenn man dann irgendwie mal ein Buchungssystem für irgendwas braucht, oder vielleicht irgendwie die Daten für eine andere, für die Webseite oder sowas, dann ist das nichts, was der Softwarehersteller an seiner Prio-Liste hat. Aber wir können diese Daten eben sehr gut gebrauchen, wissen auch, was wir tun. Und wenn wir an diese Schnittstelle rankommen, können wir so tolle Dinge kreieren, wo sich andere wieder, was sich andere angucken und sagen, sowas finde ich auch gut, das setzen wir auch um. Und so entsteht Dynamik. Und da war früher ein richtiger Riegel vorgeschoben. Das muss man so sagen. Ne? Das eine ist das Geld, das andere ist diese Datensilos, die nicht offen waren. Und das hat sich wirklich verändert mit dem Mindset auch. Das muss man ganz klar sagen. Ich finde, es ist ein tolles Mindset. Da müssen wir auch uns mal auf die Schultern klopfen. Das haben wir, glaube ich, über lange Jahre daran gearbeitet, dass die ganzen, dass das Management wirklich offen ist und auch müde, die alten Prozesse einfach weiterlaufen zu lassen.
Ja, und Telematik-Infrastruktur, dass das auch seinen Teil dazu beiträgt, hast du ja schon genannt. Leider gibt es da natürlich auch, also gibt's positive wie auch negative News, muss man sagen. Positiv war zunächst einmal, nachdem sich da mächtig behakt wurde und eigentlich schon fast ausgeschlossen war, dass eine Lösung zeitnah gefunden wird, ist die Refinanzierung. Ist das jetzt über eine Pauschale klärt das für die Telematik-Infrastruktur, also dass man quasi nicht die tatsächlichen Kosten ersetzt bekommt, sondern mit einer monatlichen Pauschale. Ich glaube, es waren knapp 200 Euro pro Monat dann eben für angeschlossene Einrichtungen und Dienste vergütet wird. Gleichzeitig kam jetzt, ich glaube, letzte Woche hatte ich es gelesen raus, basierend auf den Zahlen der Gematik, dass nicht mal 10% der Einrichtungen der Altenhilfe überhaupt an die TE angeschlossen sind. Jetzt können wir natürlich wieder anfangen, auch Mensch, ist der Druck noch nicht groß genug und bis 1.7. ist ja auch noch, also 2025 ist ja auch noch viel Zeit, ist man da nicht schnell genug, da ist man ja immer schnell dabei, erstmal auf die Pflege draufzuhauen und zu sagen, so Leute, ihr seid langsam, ihr seid veraltet, ihr habt da keine Lust drauf. Aber das würde ich, glaube ich, beinahe gar nicht so unterschreiben. Also vielleicht trifft das auf den einen oder anderen zu. Aber ich habe jetzt auch mit so vielen Leuten, die jetzt gerade sich im Träger damit beschäftigen, gesprochen. Und die bekommen graue Haare. So, weil dieser administrative Prozess im Vorfeld, also bevor das technisch eingeführt werden kann, also quasi Heilberufeausweis und so weiter und so fort, das zu beantragen für x Einrichtungen, das scheint noch nicht so toll zu funktionieren. Das dauert lange, ist nicht ganz klar, wie da der Ablauf ist. Können wir nur hoffen, dass da ein bisschen mehr Geschwindigkeit jetzt reinkommt, dass auch die Vorprozesse da optimiert werden können, weil, wie schon gesagt, also wir können die Effizienzen, die durch Technologien entstehen, nicht liegen lassen. Tja, und dann auch nochmal in eigener Sache, Event Pflege Digital Summit 24. und 25.09. im Bauhaus in Dessau. Das Programm ist jetzt wirklich so weit ausgestaltet, also es geht um Telematik-Infrastruktur, es geht um sprachbasierte Pflegedokumentation, es geht um New Work und eben solche Prozesse, die dann jahrelang brauchen, ehe man das wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist bei der Belegschaft und noch vieles mehr. Jetzt zuletzt hat mir zum Beispiel auch die Jenny Textor zugesagt, die gibt Einblicke in die digitalen HR-Prozesse bei Corian, also nicht nur ins Recruiting, sondern auch was dann quasi dahinter, danach passiert, wenn die Leute einmal im Unternehmen sind. Also kann man sich, glaube ich, auch vieles abgucken, was bei so einem großen Träger wie bei Corian eben im HR, in Human Resources gemacht wird. Und das freut mich natürlich auch sehr, also wir haben ja schon gesagt, dass die Tickets ganz gut weggehen und wir haben mittlerweile die letzten 10 offenen Plätze quasi angebrochen, Peter, und ich glaube, ich meine, das ist jetzt keine Riesenveranstaltung, da kommen jetzt keine 1.000 Leute, aber wir haben da einen kleinen, illustren Kreis. Schöne Sache.
Ja, tolle Runde für den ersten Event dieser Art. Also ganz, 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 ganz toll, muss man auch sagen. Pflege Digital, die Marke und das Thema, das sitzt einfach. Da bin ich freudig, freue mich auf den Termin, werde auch mit vielen Kollegen hinfahren, in Bauhaus wohnen. Stil echt und freue mich über jeden, der kommt und die letzten 10 Plätze, seid schnell, wir werden dann bald zumachen und dann richtig coolen Event haben.
Also, wer Bock drauf hat, pflegedigitalsummit.de, alles klein, alles zusammen. Peter, ich werde hier noch rot, bevor das passiert, bei all den lieben Worten würde ich sagen, machen wir den Wrap-up, Folge ist vorbei, Quartalsupdate, Q2 ist vorbei, vielen Dank für deine Zeit.
Danke und Q3, ich wünsche allen viel Erfolg. Die Sommerpause kommt. Ich hoffe, dass wir dann beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr Optimismus verbreiten können, noch bessere Zahlen haben und ja, wünsche allen einen schönen Sommer. Danke dir, Christoph, und vielleicht sieht man sich in Dessau.
Ja, danke, Peter. Bis dann.